Puls Spezial.
Mit Risiken und Nebenwirkungen, wie man als junger Mensch mit einer Krankheit lebt.
Und wir reden jetzt nicht von Heuschnupfen oder Rückenschmerzen. Nee, bei uns geht es jetzt gleich darum, wie es ist, was Ernstes zu haben. Also eine schwere Krankheit. Pulsreporterin Theresa Autaler hat sich genau mit solchen Leuten getroffen.
Genau, alle, um die es heute geht, sind noch jung und müssen sich Gedanken über Sachen machen, wo wir sagen, da denke ich erst mit 60 oder mit 70 drüber nach.
Patientenverfügung.
Testament.
Einfach mal eine Vorsorgeuntersuchung beim Arzt machen lassen.
Oder sollen die Maschinen abgeschaltet werden, wenn ich mal im Koma lieg?
Wenn im Film so eine Krisensituation plötzlich da ist, also wenn da so eine Diagnose auftaucht, bei der jemand erfährt, ich bin richtig krank, dann läuft das ja meistens in eine ziemlich ähnliche Richtung.
Wir fahren zum Strand.
Ihr fahrt jetzt zum
Strand?
Oder
ein Bikini.
Kate, wieso bist du nicht
Mama,
im...
Bitte
warte
Mama.
Mal, wieso ist sie nicht im Krankenhaus?
Ich meine, wir sind Abnippel-Experten. Du warst noch niemals einmal am Meer.
Wie heißt das so schön? Das Leben ist nun mal kein Wunschkonzert.
Ich bin müde, verstehst du das nicht? Ich bin krank und ich bin müde und ich bin hässlich.
Hör auf damit.
Wag es nicht mir zu sagen, dass ich hübsch bin. Das bin ich nicht.
Ich habe ein Auto. Wo willst du hin?
Ans Meer.
Wir fliegen nach Amsterdam. Ja, alles geregelt. Es ist ein Onkologe vor Ort. Wir haben an alles gedacht. Alles gut.
Ich hab dich lieb.
Dich auch.
Im Himmel, da reden die über nichts anderes als über das Meer. Und darüber, wie wunderschön es ist.
Also da waren jetzt Ausschnitte dabei aus Knockin' on Heaven's Door und auch aus Vincent will mehr war was dabei.
Genau, und dann noch was aus den Hollywood-Schnulzen beim Leben meiner Schwester und das Schicksal ist ein mieser Verräter.
Ja, und wenn man sich das so anhört und anschaut, dann ist das Schema ja doch oft das gleiche. Bloß abhauen, weit, weit weg von dieser Krankheit.
Und am besten noch ans Meer.
Ja, wir machen heute den Reality-Check mit denen, die nicht den Rest ihres Lebens einfach davonlaufen können. Egal ob zum Meer, nach Amsterdam oder sonst wohin. Willkommen beim Puls Spezial mit Risiken und Nebenwirkungen, wie man als junger Mensch mit einer Krankheit lebt. Mit Theresa Autaler
und mit Uli Knapp.
Alt und krank, das ist jetzt nicht so ungewöhnlich. Jung und krank, da schluckt man schon eher.
Es ist aber ja irgendwie auch klar, weil die meisten ernsthaften Krankheiten treffen eben, statistisch gesehen, eher ältere Leute. Wenn wir uns dann mal nicht gut fühlen, dann spielen wir das meistens so ein bisschen runter nach dem Motto, wird schon nichts Schlimmes sein, das geht von allein wieder weg.
So ging es auch Caroline aus München, die war 17 und stand gerade kurz vorm Abi. Sie hat nebenher gearbeitet und dann ist alles anders geworden.
Eine Maß, einmal Schweinshaxe, zweimal Pommes. Caroline jobbt im Biergarten an der Kasse, als sie merkt, dass etwas mit ihr nicht stimmt. Ihre Finger fühlen sich komisch an.
Alles, was ich angefasst hat mit der linken Hand, das war wie so kleine Stromschläge. Das hat so gebritzelt irgendwie. Das war jetzt nicht taub, das war einfach so kribbelig. Und irgendwann habe ich gemerkt, okay, jetzt geht es langsam in die Schulter. Und am nächsten Tag war es dann in den Beinen. Und halt wirklich nur die komplett linke Körperhälfte.
Das Kribbeln hört nicht auf. Nein, im Gegenteil. Caroline bekommt auch noch Schmerzen. Sobald sie mit der Hand an den Tisch kommt, tut das weh. Was kann das sein? Taubheit, Kribbeln, Schmerzen, alles Mögliche kann das sein.
Vielleicht ist Caroline verspannt. Da ist doch bestimmt nur was entzündet.
Also mein Bruder hatte ja mal einen Bandscheibenvorfall. Da war sein Bein dann auch so kribbelig.
Ich habe jetzt mal gegoogelt. Bei der Apothekenumschau stehen ganz schön viele Möglichkeiten. Es kann ja echt alles Mögliche sein.
Kann es. Carolines eigener Tipp, ein eingeklemmter Nerv. Sie geht zum Arzt.
Der hat dann schon erstmals gesagt, besser für Neurologen und es könnte schon MS sein. Also da habe ich schon das erste Mal dieses Wort gehört.
MS? Hä?
Das hat so eine Bekannte von meiner Mutter auch.
MS ist die Abkürzung für die Nervenkrankheit Multiple Sklerose. Sie beginnt oft mit Symptomen wie bei Caroline und kann mit schweren Lähmungen enden.
Ja, und ist es jetzt MS?
Für Caroline beginnt jetzt erst einmal eine Woche voller Tests. Kernspintomographie, Blutabnahme, Nervenwasseruntersuchung.
Und am Freitag war ich dann endgültig beim Arzt und der hat sich dann die ganzen Testergebnisse angeschaut, ist das alles durchgegangen und hat dann gesagt, ja, das ist die Krankheit.
Caroline kommt nach einer Woche wieder mit ihrer Mutter. Es geht um ihre Therapie. Da wird ihr zum ersten Mal so richtig bewusst, dass sich in ihrem Leben einiges ändern wird.
Da beim Heimfahren, da habe ich dann schon weinen müssen. Dadurch, dass ich ja kurz vorm Abitur stand, war das halt nochmal so ein kleiner Schlag, weil man sich ja denkt, das passt jetzt eigentlich gar nicht in meine Planung rein.
Es ist klar, Caroline wird MS ihr restliches Leben lang nicht mehr los. Zum jetzigen Stand der Forschung ist die Krankheit nicht heilbar. Aber der Arzt macht Caroline Mut.
Weil ich erstens jung bin, das früh erkannt wird und nicht gleich mit einer Therapie anfangen. Dass das eigentlich die besten Voraussetzungen sind, dass man vielleicht nie im Rollstuhl landen wird oder nie irgendwie eine gelähmte Hand haben wird, die das dauerhaft da sein wird, etc.
Der Anfang ist für Caroline hart. Nebenwirkungen machen ihr zu schaffen, Kopf- und Bauchschmerzen, wenig Schlaf, Konzentrationsprobleme. In der Schule läuft's immer schlechter. Caroline wiederholt deshalb freiwillig die 12. Klasse. Beim zweiten Anlauf schafft sie auch ihr Abi. Das hat schon mal geklappt. Doch Caroline will nicht aufhören. Sie will studieren. In einer anderen Stadt. Alleine.
Puls.
Gerade haben wir Caroline kennengelernt. Sie hat MS, also Multiple Sklerose. Ich glaube, das hat jeder schon mal gehört. Aber was MS genau ist, das erklären wir jetzt kurz.
M wie Multiple Sklerose, kurz MS. Dabei funktioniert das zentrale Nervensystem nicht mehr so, wie es soll. Im Gehirn und im Rückenmark entstehen Entzündungen. Deshalb können Nervensignale nicht mehr so gut weitergeleitet werden. Multiple Sklerose verläuft bei jedem anders und macht unterschiedliche Beschwerden. Zum Beispiel kribbelt es in der Haut, ein Bein fühlt sich taub an oder man sieht alles doppelt. Vor allem am Anfang kommt sowas schubweise. Deswegen können Ärzte nur schwer sagen, wie es einem in 5 oder 10 Jahren geht. Normalerweise werden nach einiger Zeit die Beschwerden immer schlimmer, weil immer mehr Nervenzellen absterben. Dann kann es zum Beispiel passieren, dass man nicht mehr so gut gehen kann. Die Krankheit bekommen vor allem junge Menschen zwischen 20 und 40. In Deutschland haben mehr als 200.000 Menschen MS, Frauen doppelt so häufig wie Männer. MS ist nicht heilbar, aber es gibt gute Therapiemöglichkeiten.
MS ist nicht heilbar, aber man kann es gut therapieren. Caroline ist 21 und sie lebt seit 4 Jahren mit der Krankheit. Pulsreporterin Theresa Autaler, du hast Caroline getroffen. Wie geht's ihr denn jetzt mit der Krankheit?
So mittel, würde ich sagen. Sie ist jetzt ja an der Uni und da läuft's eigentlich auch ganz gut. Die MS macht ihr aber immer noch Schwierigkeiten, obwohl sie Medikamente bekommt. Zurzeit, da spürt sie zum Beispiel ein Bein weniger als das andere und an ihrer linken Hand, da sind 3 Finger taub. Wie sich das anfühlt, das konnte ich mir am Anfang nicht so richtig vorstellen.
Also taub ist, ich sag mal so, wenn ich die linke Hand in meiner Jackentasche habe und ich ziehe die linke Hand raus, dann und in meiner Tasche sind irgendwelche Sachen, Taschentücher oder sonstiges, dann fallen mir die alle raus, weil ich die nicht spüre. Ich spüre das einfach nicht. Ich ziehe halt einfach die Hand raus, wie wenn ich jetzt irgendwie einen Lappen über den Tisch ziehe oder so ein Handtuch. Ich merke es einfach nicht. Also ich glaube, du könntest mir jetzt auch den Finger brechen und ich würde es nicht merken.
Das will ich jetzt nicht versuchen, aber darf ich mal anfassen?
Ja.
Wenn ich da jetzt so ein bisschen drücke, spürst du das?
Ganz leicht, aber jetzt nicht, wie wenn du den Finger zum Beispiel anfasst. Da merke ich es klar.
Ich mache genauso, ja? Mhm. Also ich drücke jetzt so ganz leicht mit meinem Daumen auf den Finger.
Nee, das merke ich. Das merke ich besser als beim anderen.
Ist doch mal der Kleine.
Ganz schwach. Wie wenn man eine Spritze beim Zahnarzt kriegt und dann ist doch die eine Backe zum Beispiel so taub und man hat das Gefühl, man hat eine Riesenbacke. Und so ist das.
Also das Gefühl nach dem Zahnarzt, das kennt, glaube ich, fast jeder. Aber spürt Caroline denn jetzt überhaupt Schmerzen oder was Schlimmeres als nur den Finger mal anfassen?
Ich habe das einfach mal ausprobiert, als wir da zusammen im Park saßen. Sie meinte so, ja klar, mach ruhig. Und dann habe ich meinen Fingernagel so richtig fies in ihren tauben kleinen Finger reingedrückt.
Tut überhaupt nicht weh. Das ist, als wenn da so eine irgendeine Schicht, irgendein Stoff noch drüber wäre über dem Finger. So fühlt sich das für mich an.
Also sie klingt für mich jetzt trotzdem noch gelassen. Also ist das für sie mittlerweile alles völlig normal?
Ich würde sagen, sie hat sich damit arrangiert. Es muss ja auch irgendwie weitergehen für sie. Und die Caroline macht im Alltag auch alles ganz normal, so wie du und ich auch. Die geht einkaufen, die geht an die Uni und abends geht sie mit Freunden was trinken. Nur weiß sie halt nie, wie lange das gut geht, weil irgendwann kommt eben der nächste Schub. So wie letztes Jahr im Januar.
Da habe ich auf dem linken Auge nichts mehr gesehen. Oder besser gesagt eigentlich nur noch, da war alles einfach weiß, wenn ich das andere zugemacht habe. So, wenn ich jetzt praktisch beide Augen geöffnet hatte, das waren richtige Schmerzen, das hat richtig wehgetan im Kopf, das waren Kopfschmerzen.
Das war der heftigste Schub, den sie bisher gehabt hat. Die normalen Medikamente, also Cortison, haben da auch nichts mehr gebracht. Sie musste dann 11 Tage ins Krankenhaus und dort hat man ihr Blut gewaschen. Das hat zum Glück funktioniert. Jetzt sieht Caroline wieder gut und hat auch keine Kopfschmerzen mehr.
Also Caroline hat ja jetzt einiges durchgemacht und das klingt für mich so, als müsste sie ständig sich auf was Neues, Fieses gefasst machen. Geht sie jetzt dauernd schlecht oder gibt es bei ihr auch Tage, an denen die Krankheit keine Rolle spielt?
Zwischendurch gibt es schon auch gute Tage. Da steht sie dann morgens auf und denkt sich, wow, heute bin ich richtig gut drauf, heute kann ich richtig viel machen. Und dann gibt es wieder Tage, an denen einfach gar nichts geht.
Also keiner ist gerne schwach, glaube ich. Und wenn man dann halt einfach merkt, okay, ich komme gerade überhaupt nicht mit, andere schaffen das vielleicht und ich schaff's nicht, das zieht einen schon ein bisschen runter, das demotiviert irgendwie.
Es klingt brutal, aber was Caroline in solchen Tiefs immer hilft, sie hat echt gute Freunde, die sie dann wieder hochziehen. Deshalb habe ich dann auch ein paar Tage nach meinem Gespräch mit der Caroline ihren besten Freund Amer kennengelernt.
Und ihr drei habt euch dann zum Kaffeetrinken getroffen.
Genau, so wie man es halt macht mit guten Freunden. Wir sitzen also jetzt in einem Café in München. Caroline sieht an dem Tag auch ganz verändert aus, mit Locken in den Haaren und sie hat die Augen stärker geschminkt als sonst. Die Caroline, die ist zwar sonst auch nicht unlocker, aber jetzt mit Amer ist es irgendwie nochmal anders. Da ist irgendwie mehr Leichtigkeit.
Naja, sie sitzt jetzt auch nicht mehr alleine da mit der Reporterin.
Das stimmt, der Amer ist auch da. Und die beiden, die sind ja schon ewig befreundet, also schon seit der Schule. Und der Amer hat deshalb auch diese ganze MS-Geschichte von der Caroline von Anfang an mitbekommen.
Und wie geht er jetzt mit der ganzen Geschichte um?
Mit viel Humor.
Ja, das war letztes Jahr. Wo ich die ganzen schönen vielen Arzttermine hatte. Und irgendwann habe ich halt mal zusammengezählt. Und da waren wir, glaube ich, bei 80 oder 90. Das habe ich halt ständig mal mehr erzählt. Und wir haben halt irgendwie so lustig immer so darüber geredet. Und er hat dann irgendwie gesagt mal, ja komm, die 100, die wird es ja wohl noch schaffen. Und jedes Mal, wenn ich dann wieder einen Arzttermin hatte, bin ich immer zu ihm gegangen und habe gesagt, hey, ich hatte wieder einen Arzttermin. Und er sagt, jawohl.
Ja, ich finde, man muss sich auch irgendwo einen Spaß draus machen. Wir sind ja echt noch also ziemlich jung und wie gesagt, also ständig deswegen rumheulen. Klar ist es doof, klar ist auch scheiße, aber jetzt ständig ein großes Tamtam drumherum zu machen oder ihr ständig ein Taschentuch hinzuhalten, dann wird sie mir, glaube ich, irgendwann mal eine scheuern. Das möchte ich auch vermeiden. Deswegen versuchen wir es halt auf die lustige Schiene.
Aber klar, es gibt natürlich auch Situationen, wo der Amer sich Sorgen um die Caroline macht. Zum Beispiel letztes Jahr bei der Geschichte mit dem Sehnerv.
Bei dieser Entzündung, wo sie nichts mehr gesehen hat.
Genau, bei dieser Sache. Das war wirklich ätzend. Da lag sie dann im Krankenhaus und hatte so einen riesigen Schlauch im Hals stecken.
Ich meine, klar macht man da wieder einen Spaß draus, ja, einfach um sie aufzuhalten. Aber man denkt sich jetzt abgesehen von der Krankheit her, oh Gott, was, wenn die jetzt beim Schlafen irgendwo hängen bleibt. Weil das Teil war ja echt ganz tief drinnen und hat jetzt auch nicht wenig rausgeguckt.
Also so ein dicker, fetter Schlauch. Ich glaube, mit dem Anblick muss man auch erstmal klarkommen. Aber Caroline und Amer sind ja zwei richtig enge Freunde. Da stelle ich es mir dann ein bisschen leichter vor. Bei mir ist es so, ich habe einen Freund, der hat auch MS. Und ich sehe den nur ein paar Mal im Jahr. Ist jetzt nicht einer meiner engsten Freunde. Aber jedes Mal, wenn ich den sehe, dann tue ich mich wieder schwer mit dieser Sache. Also kann ich ihn jetzt einfach fragen, wie es ihm geht? Und wenn ich das nicht tue, denkt er sich dann, dass es mir egal ist, wie es ihm geht? Oder erinnere ich ihn in dem Moment, wo ich ihn frage, wieder an seine Krankheit, wenn er gerade einfach nur einen schönen Abend haben will? Ich komme mir da jedenfalls ziemlich hilflos vor und blöd. Ich weiß halt nicht, wie ich damit umgehen soll.
Das ist auch echt ein schwieriger Punkt. Ich kenne solche Momente von mir auch. Ich weiß dann oft nicht, ob ich jetzt einfach fragen darf. Aber vielleicht hilft dir ja Carolins Antwort weiter.
Bei der Frage denke ich mir halt so, okay, das ist eigentlich so eine Frage, wie war dein Tag? Und dann erzähle ich halt, wie mein Tag war. Und wenn dann mal die Frage kommt, ja, wie geht's so gesundheitlich? Ich meine, ich sag's ja selber auch immer. Also ich meine, er weiß jetzt zum Beispiel auch, dass ich seit Januar meine Hand nicht spüre. Da braucht er mich jetzt auch nicht jeden Tag fragen, und wie geht's, ist schon weg? Das würde ich ihm dann schon sagen, würde sagen, hey, seit gestern ist es wieder gut oder so. Also, aber wenn jemand fragt, habe ich da eigentlich kein Problem damit.
Also man soll nicht rumnerven, aber einfach mal fragen, wie es gerade gesundheitlich so läuft, das ist für Caroline voll okay.
Ja, das ist interessant. Also ehrlich gesagt, ich glaube, ich tue mich da jetzt in Zukunft ein bisschen leichter, wenn ich das einfach so mache bei meinem Kumpel. Wie geht's dir? Ohne so blöd drüber nachzudenken. Okay, dann fassen wir jetzt mal kurz zusammen. Caroline und ihr bester Freund nehmen ihre Multiple Sklerose und alles, was deswegen kommt, soweit es geht, mit Humor.
Über alles, wo es irgendwie geht, da lachen die beiden halt auch mal drüber. Und der Amer weiß halt auch über alle Kleinigkeiten bei der Krankheit Bescheid und die anderen guten Freunde auch.
Okay, das ist jetzt mit ihrem besten Kumpel, aber was ist jetzt mit den Leuten, ich nenne sie jetzt mal so die Halbfreunde, also irgendwas zwischen Bekannter, Kollege, Kommilitone oder Schulfreund?
Ja, was mit denen ist, da hat die Caroline natürlich auch drüber nachdenken müssen, als sie zum Studium von München nach Salzburg gegangen ist, weil da hat sie am Anfang niemanden gekannt.
Wie Caroline das dann schlussendlich gemacht hat und vor allem, ob sie ihr Studium alleine und trotz MS packt, das hören wir jetzt.
Level 1. Loslegen.
An meiner Universität gibt es eine Abteilung, die nennt sich Disability and Diversity. Da melde ich mich eben auch jedes Semester und schicke denen die ganzen Daten von den Kursen, wo ich mich angemeldet habe. Mit der Bitte eben, dass sie die anschreiben sollen, dass ich einfach auch 5 oder 10 Mal fehlen darf, ohne konkret eine Bescheinigung vom Arzt vorlegen zu müssen.
Level 2. Krank sein und weitermachen.
Wenn es jetzt zum Beispiel
in einem Seminar heißt, man muss irgendein Paper abgeben zu so einem gewissen Zeitpunkt an irgendeinem Tag um die und die Uhrzeit. Und ich es halt einfach nicht geschafft habe, das zu schreiben, weil es mir nicht gut ging oder wegen was weiß ich was oder weil ich 5000 andere Sachen zu tun hatte und dann halt einfach wirklich komplett geschafft war. Und da schreibe ich dann meistens meinen Professoren vorher eine Mail und sage, sie, ich schaffe es an dem Tag nicht, das Zeug abzugeben. Sie kriegen es am Wochenende.
Level 3. Prüfungen schreiben.
Bei Prüfungen ist es so, dass ich mehr Zeit beantragen darf. Da muss ich vorher allerdings immer bei dieser Behindertenberatungsstelle, ich nenne es jetzt mal so, den muss ich vorher Bescheid geben und denen sagen, es handelt sich um den und den Kurs bei dem und dem Professor, da hätte ich gerne 30% mehr Zeit.
Level 4. Der Endboss. Überhaupt studieren.
Wenn ich jetzt sage, okay, letztes Semester hatte ich definitiv zu viel Kurse, dann muss ich ein bisschen zurückschrauben, dann kann ich mir das natürlich selber einteilen und muss jetzt nicht sagen, okay, dieses Semester brauche ich wieder 20 Kurse belegen. Das ist halt der Vorteil, dass ich mir das frei einteilen kann. Und dass ich halt, wie gesagt, auch den Rückhalt habe von Uni-Seite her, aber auch von Studienkollegen-Seite her, dass ich da Hilfe bekomme, ob es jetzt durch mehr Zeit ist für Prüfungen oder dass halt Studienkollegen sagen, du, kein Stress, ich halte das Referat auch alleine, brauchst nicht dabei sein.
Das kann man natürlich jetzt so und so sehen. Also entweder das ist super nett von denen oder die denken sich halt, ja, ja.
So nach dem Motto, ja, ja, die schon wieder.
Disability-Stelle, also Caroline nennt es ja selber schon Behindertenberatung. Wer zu solchen Abteilungen laufen muss, bei dem wissen die anderen doch auch gleich schon, also der hat was. Ist der krank? Was hat er denn überhaupt? Der kann doch kaum inkognito studieren, ohne dass jemand weiß, dass da eine Krankheit im Raum steht, oder?
Nee, es gibt schon noch Kommilitonen bei der Caroline, die gar nichts von der Krankheit wissen. Und sie hat eigentlich auch im Moment keine Lust, das zu ändern.
Nach den ganzen Semesterferien sind dann klar ein paar Leute auf mich zugekommen und haben gefragt, Mensch, ich habe meine ewig nicht mehr gesehen, was hast du getrieben? Ich habe dann schon gesagt, du, ich war im Krankenhaus. Ich habe zwar nicht mehr erläutert, weswegen, ich habe einfach nur gesagt, Krankenhaus. Bitte nicht weiter nachhaken, einfach Krankenhaus und fertig.
Die guten Freunde, die wissen's, die anderen eben nicht. Und in ein paar Jahren ist die Caroline eh fertig mit der Uni und viele von denen, die sieht sie nie wieder.
Ja, und wenn sie jetzt doch mal schlecht geht, also der Amer, der wohnt ja nicht in Salzburg, oder?
Nee, der ist in München. In Salzburg, da wohnt die Caroline in der WG, aber ihre Mitbewohnerin, die weiß Bescheid. Und die war auch der allererste Mensch in Salzburg überhaupt, dem sie das erzählt hat, so zur Sicherheit, falls mal was ist. Inzwischen wissen aber mehr Leute Bescheid und sie spielt da auch nicht groß Verstecken. Wenn sie an der Uni mal nicht gut geht, dann denken die meisten eh, dass sie einfach nur verkatert ist von der letzten Party oder so. Und Caroline denkt sich, pff, die glauben das wahrscheinlich auch ganz gern.
Aber ich meine, die Leute sind ja alle lustig und die wollen ja auch nur ihren Spaß. Es unterhält sich ja ungern jemand über ernste Themen in den 20ern. Das machen ja die wenigsten gerne.
Also sind wir da jetzt nicht wieder bei dem Punkt, krank sind eh nur die alten Leute.
Ja genau, und bei uns Jungen ist alles anders. Wir machen uns erstmal ein geiles Leben. Die Zukunft, die liegt noch komplett vor uns. Die Caroline kann so aber nicht mehr denken.
Was Caroline für Pläne hat und wie weit sie überhaupt noch an die Zukunft denkt, das hört ihr später in der Sendung. Wir verlassen jetzt erstmal Caroline, weg von Salzburg, aber nicht weit weg. Wir fahren jetzt an den Chiemsee. Und da lernen wir gleich jemanden kennen, der schon länger weiß, wie es ist, krank zu sein, nämlich von Geburt an. Was ist das Wichtigste im Leben? Also, dass man eine Familie hat, dass es im Job gut läuft, dass man eine bezahlbare Bude findet. Ist alles wichtig, aber offenbar nix im Vergleich zur Gesundheit.
Eine neue Studie von der Konrad-Adenauer-Stiftung zeigt das gerade. Da haben nämlich mit Abstand die meisten Befragten angegeben, nämlich 87%, dass für sie Gesundheit sehr wichtig ist.
Darauf können wir uns also alle einigen. In diesem Puls-Spezial hört ihr, wie es ist, schon früh und jung krank zu werden oder eben krank zu sein. Und wie es dann weitergeht mit dem Leben. Wir haben jetzt schon ausführlich von Caroline gehört, wie sie mit ihrer Krankheit umgeht. Caroline hat MS, also Multiple Sklerose. Und Caroline war 17, als sie von ihrer Krankheit erfahren hat. Aber es gibt ja auch Leute, die kennen sie überhaupt nicht anders. Die haben ihre Diagnose von Geburt an.
Flo zum Beispiel, der ist jetzt 19 und als er ein Baby war, wussten die Ärzte in den ersten Tagen überhaupt nicht, ob er durchkommt.
Wahrscheinlich war er im schlimmsten Fall sogar gestorben. Also ich habe am Anfang habe ich Medikamente gekriegt, die wurden zwar mir am Leben erhalten und so, aber halt nicht auf, also wenn man nicht schnell operiert, dann helfen die auch nichts mehr und so. Und deshalb, wenn die halt jetzt gesagt hätten, keine Ahnung, sie geben da zwar die Medikamente, aber operieren nicht oder so, oder hätten operiert und vielleicht anders operiert oder sowas, dann war ich wahrscheinlich nicht so, wie ich halt bin.
Jan, was war jetzt das Problem?
Ein Herzfehler.
hat man auch schon mal gehört. Aber was das genau bedeutet, wenn man einen Herzfehler hat, das erklärt uns wieder kurz das Lexikon.
A, wie angeborener Herzfehler. Einer von 100 Menschen kommt in Deutschland mit einem Herzfehler auf die Welt. Bei manchen hat die Herzscheidewand ein Loch. Bei anderen haben sich die Blutgefäße nicht richtig entwickelt oder die Herzklappen funktionieren nicht richtig. Man kann auch mehrere verschiedene Herzfehler gleichzeitig haben. Viele Babys sind direkt nach ihrer Geburt schon in Gefahr. Sie müssen sofort operiert werden, damit sie überleben. Oft folgen noch OPs als Kleinkind. 90% der Patienten haben danach gute Überlebenschancen. Für 10% geht es aber schlecht aus. Sie sterben noch vor ihrem 18. Geburtstag. Je nachdem, wie schwer der Herzfehler ist, sehen auch die Auswirkungen im Alltag aus. Manche Betroffene können beim Sport nicht so lang durchhalten wie Gesunde. Für andere ist Tiefseetauchen oder auch nur ein Langstreckenflug bis nach Neuseeland tabu.
Es gibt also viele unterschiedliche Arten von angeborenen Herzfehlern. Welchen hat denn der Flo?
Das lass man ja am besten selbst sagen.
Also die ganze Diagnose ist zwei Zeilen lang, aber was ich weiß, ist Pulmonalatresie mit hypoplastischem rechten Ventrikelseptumsdefekt.
Ich versuche das mal zu übersetzen.
Ja, okay.
Also seine Lungenklappe war verschlossen, außerdem hat er ein Loch gehabt in der Wand zwischen den beiden Herzkammern und noch ein paar andere Baustellen. Er sagt es ja selbst, die Diagnose ist zwei Zeilen lang. Sein Glück war, dass er dann gleich in eine Spezialklinik gekommen ist, ins Deutsche Herzzentrum nach München. Und so haben die Ärzte das dort behoben.
Bei mir war praktisch einfach gesagt, die rechte Herzkammer bei der Geburt nicht ausgebildet genug. Die rechte Herzhälfte macht ja den Lungenkreislauf und das hätte die nicht geschafft. Und deshalb hat man die dann mit der linken Herzkammer zusammengelegt und nur einen künstlichen Schandteil baut. Und jetzt macht praktisch die linke Herzkammer, macht jetzt beide Kreisläufe.
Okay, ich glaube, ich habe alles kapiert, aber was ist denn ein Schand bitte?
Also der Flo hat es mir so erklärt, das ist so ein künstliches Verbindungsstück und das ist auch irgendwie total verrückt. Das ist über die Jahre sogar mitgewachsen, weil sein Herz war ja am Anfang klein, jetzt ist es groß und dieser Schand ist also auch immer größer geworden. Und im Endeffekt stellt er eigentlich sicher, dass sein Körper immer gut mit Sauerstoff versorgt wird. Man kann also sagen, dass die Ärzte einfach in mehreren OPs versucht haben, aus Flos Herz wieder ein möglichst normal funktionierendes Herz zu machen. Und das war alles noch vor seinem 5. Geburtstag.
Heute ist Flo 19 und wie gut es ihm mit seinem Herzen geht, das hören wir gleich.
Aus! Aus Kurbelle!
Ihr hört es vielleicht, wir sind auf dem Tennisplatz mit Flo und seinem Bruder. Das ist jetzt nicht unbedingt das, was ich vorhin, als wir Flo kennengelernt haben, erwartet hätte von jemandem, der sich mit einem Herzfehler herumschlägt.
Ich auch nicht. Wie ist denn das jetzt eigentlich? Ist das anstrengend für dich, wenn du Tennis spielst?
Ja, anstrengend ist schon, aber ich glaube, dass das bloß so eine ganz normale Anstrengung ist. Also vom Herzen her merke ich jetzt nichts. Aber es ist schon anstrengend.
Was würde denn dein Arzt sagen, also der, der dich fürs Herz betreut, wenn er dich hier so rumrennen sieht?
Ich denke mir, dass er einerseits ganz erstaunt ist, dass es vielleicht so gut geht und dass ich wenig Probleme habe. Aber also mein Arzt, glaube ich, war ziemlich sicher, dass ich, wenn es nicht mehr geht, rausgehe, weil er mir doch schon gut geht. Und ich glaube, dass er mich beruhigt, Tennis spielen lässt.
Der pumpt ganz schön. Also ich hatte gerade, als ich es gehört habe, so ein bisschen Schiss, dass der gleich umkippt.
Aber ist das nicht eigentlich auch ein Wunder, also dass dieses Herz, an dem die Ärzte so viel rumoperiert haben, dass das so gut hält?
Ja, schon irgendwie.
Ich habe das ja auch gesehen, als ich dann da war und ich habe ja seinem Bruder da und ihm beim Tennisspielen zugeschaut und der Flo, der konnte gut mithalten mit seinem wohlgemerkt gesunden Bruder.
Krass, ja.
Weiß nicht, ich finde irgendwie ein Wahnsinn, dass das funktioniert.
Ja, und ist es dann alles auch so bei ihm, dass er es einfach wissen will? Also das ist ein Typ, der immer an die Grenzen geht. Ist es so einer, der Flo?
Der Flo macht schon echt gern Sport. Aber ich glaube, wenn der Arzt sagen würde, Marathon darfst du nicht laufen, weil die 42 Kilometer einfach zu viel sind, aber 35, die gehen, dann glaube ich, würde der Flo einfach die 35 nehmen. Der Flo macht einfach immer gerne Sport, der bewegt sich gern, aber er hört immer so kurz vor der Grenze auf. Ich schätze ihn so ein. Der ist total vernünftig so vom Typ her, der weiß saugut Bescheid über seinen Herzfehler, was er darf, was er hat, was er nicht darf. Aber der lässt sich eben auch nichts nehmen.
Also der Flo, der kennt sich selber ja gar nicht ohne die Krankheit. Und wenn man jetzt mal hypothetisch spricht, würde sich Flo manchmal wünschen, wenn er schon einen Herzfehler haben muss, dass der später gekommen wäre?
Nee, überhaupt nicht. Also solche Gedanken kennt er gar nicht. Im Gegenteil.
Also im Nachhinein, so blöd sich das vielleicht auch mag, bin ich aber froh, dass ich das von Geburt an gehabt habe. Wenn ich jetzt das zum Beispiel mit 15 oder mit 19 oder so kriege, dann weiß ich ja danach immer, davor ist besser gegangen und da ist anders gegangen und jetzt geht's halt nicht mehr und so weiß ich es halt einfach, es ist halt so immer so, wie es ist.
Es ist, wie es ist. Aber gut, ich meine, der Flo, der spielt Tennis, der Flo scheint sich auch sonst ganz gut arrangiert zu haben mit dem Herzfehler, aber gibt's denn jetzt auch was, das bei ihm nicht geht?
Nee, so ein komplett kategorisches Nein von den Ärzten gibt's zurzeit nicht, zum Glück für ihn. Aber ich hab's ja gerade auch schon gesagt, der Flo, der macht keinen Profisport und der bremst sich irgendwie selbst immer so weit runter, dass viele Risiken erst gar nicht zur Debatte stehen. Bei manchen Sachen ist er aber halt auch unsicher. Zum Beispiel würde er gerne mal nach Australien fliegen, also jetzt macht er ja bald sein Abi und dann eben danach. Er weiß aber noch nicht, ob das geht. Und wir haben ja vorhin schon gehört, bei manchen Patienten mit angeborenem Herzfehler ist es nicht so easy. Aber wenn der Arzt Nein sagen sollte, dann hat der Flo schon einen Plan.
Ich mache mir jetzt da keine Sorgen, dass das nicht geht. Und also Flug nach Australien. Und selbst wenn es Probleme gab, dann würde ich halt lauter Kurzstreckenflüge machen und mir halt etappenweise vorarbeiten nach Australien. Aber wenn ich da Abi will, dann fahre ich da irgendwann Abi.
Dann fliege ich eben mit 10 Kurzstreckenflügen nach Australien. Das ist eine geile Einstellung, finde ich. Was Flo sich selbst für seine Zukunft so vorstellt und ob es vielleicht ab und zu doch nicht alles so easy ist wie auf dem Tennisplatz jetzt gerade eben, das hören wir später. Gleich geht's um jemanden, da kam die Krankheit wie aus dem Nichts. Da war nichts mit Symptomen, die sich ganz langsam so angeschlichen haben. Da war von einem Moment auf den anderen alles anders.
Ich werde plötzlich immer schwächer. Und es fängt irgendwie an zu kribbeln auf meiner linken Körperseite. Und Gott sei Dank hat mich mein Freund dann quasi aus der Dusche heraus aufgefangen. Und da hatte ich dann schon eine komplette halbseitige Lähmung. Also die komplette linke Körperhälfte war taub, weg.
So fühlt sich ein Schlaganfall an.
Ja, das ist die Maike. Und als ihr das passiert ist, da hat sie gerade ihren ersten Job nach der Uni. Sie macht eine Journalistenausbildung bei einer Zeitung. Und dann kommt eben dieser Moment, daheim in der Dusche.
Ich habe lange geglaubt, einen Schlaganfall, den kriegen eh nur alte Leute. Aber das stimmt überhaupt nicht. Unser Lexikon erklärt, was bei einem Schlaganfall genau passiert.
S wie Schlaganfall. Bei einem Schlaganfall setzen bestimmte Hirnfunktionen aus, weil das Gehirn nicht richtig durchblutet wird. In Deutschland passiert das jedes Jahr etwa 270.000 Mal. Meistens bekommen ältere Menschen einen Schlaganfall, aber auch junge Leute kann es treffen. Etwa 15% aller Schlaganfallpatienten sind jünger als 45. Wenn man einen Schlaganfall bekommt, sieht man plötzlich Dinge doppelt. Man verdreht beim Sprechen Wörter oder eine Körperhälfte schläft ein. Wenn das passiert, muss sofort der Notarzt gerufen werden. Hier zählt wirklich jede Minute. Mehr als die Hälfte der Betroffenen stirbt an den Folgen des Schlaganfalls. Wenn man überlebt, bleiben häufig Körperteile gelähmt oder man hat Probleme beim Sprechen.
Ist denn Maike jetzt auch was davon geblieben von dem Schlaganfall?
Nee, die Maike hatte total Glück. Die hat schon wieder all ihre Körperteile gespürt, noch bevor überhaupt der Rettungsdienst da war. Das Ganze lief innerhalb von nur einer halben Minute ab. So hat sie es mir erzählt. Es war eigentlich wie so ein übler Traum.
Ja, und danach auch nichts mehr, oder wie?
Nee, Maike ist jetzt inzwischen 30, also beim Schlaganfall, da war sie 24 und bis heute hat sie keine körperlichen Schäden. Aber es hat trotzdem was mit ihr gemacht, also im Kopf eben, psychisch. Ich habe mit ihr davon im Dreivierteljahr schon mal drüber gesprochen und da hat sie mir das alles so erzählt.
So ein Stück weit, so blöd es klingt, habe ich mich auch dafür geschämt, weil ich war 24, als das Ganze passiert ist und plötzlich haut einen so eine Krankheit, die eigentlich ja jeder eher mit so, naja, Übergewicht, mit Rauchen, mit einer ungesunden Lebensweise oder eben mit einem hohen Alter verbindet, plötzlich haut mich so eine Erkrankung um.
Das hat die Maike alles aber gar nicht gemacht. Also die Maike ist schlank, die raucht nicht, die macht Sport und bis heute kann ihr keiner erklären, warum ausgerechnet sie einen Schlaganfall hatte.
Ja, und das ist irgendwie so das Gruselige dran. Also wenn ich mir vorstelle, ich habe keine Ahnung, woher sowas kommt, das ist das Allerübelste.
Das ist eben auch das Problem, was sie hat. Die Maike bekommt dann Angst, dass sie nochmal einen Schlaganfall bekommt, weil theoretisch wäre das möglich, das haben ihr mehrere Ärzte so erklärt. Sie wird dann depressiv, muss im Job eine Pause einlegen und kommt in die Klinik. Da lernt sie dann aber viele andere junge Leute kennen, die auch eine Krankheit haben. Und das ist der Punkt, an dem sie wie so eine Art Erleuchtung hat.
Okay, und was hat sie da erkannt oder was hat sie gelernt?
Ja, während andere in ihrem Alter Karriere machen, da sind ein paar von den anderen Patienten in der Klinik beruflich kürzer getreten. Die haben weniger gearbeitet, einfach so. Und da wird der Maike klar, das will sie auch.
Und dann habe ich auch gesagt, gut, ich glaube, das ist für mich auch der beste Weg, weil die Gesundheit ist wichtiger als alles andere und der Job ist nicht alles im Leben.
Also, Maike hatte nach dem Schlaganfall vor allem Angst, aber sie hatte keine körperlichen Schäden vom Schlaganfall davongetragen. Trotzdem hat sich ihr ganzes Leben danach komplett verändert.
Maikes Leben sah früher vor allem so aus.
Work, 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 work.
Leute interviewen, Texte runtertippen und bis spät abends in der Zeitungsredaktion hocken.
Ich habe immer früher eigentlich immer gesagt, ja, wenn ich mal 30 bin, dann bin ich schon mal beim Spiegel Redakteurin, vielleicht sogar Ressortleiterin. Und ich hatte schon so große Ziele und große Karrierepläne.
Vor kurzem ist Maike 30 geworden und so sieht ihr Alltag jetzt aus.
Also klar, man geht dann einkaufen, man macht Hausarbeiten, die man halt sonst früher immer am Wochenende gemacht hat. Ja, dann mache ich auch einfach was Schönes. Ich gehe mal gerne spazieren oder sowas.
Maike lebt jetzt ein bisschen ein Klischee-Leben, so wie man sich eine Mama oder einen Papa vorstellt, die Teilzeit arbeiten. Nur, dass sie das ohne Kinder macht. Sie arbeitet nur noch den halben Tag und macht um 12.30 Uhr die Bürotür hinter sich zu. Maike ist jetzt Pressesprecherin in der Gemeinde, in der sie aufgewachsen ist. Münster bei Dieburg. Ein 14.000 Einwohnerstädtchen in Hessen, in dem das Hallenbad ein Highlight ist. Früher wäre ihr so ein Job zu wenig gewesen. Aber vor 6 Jahren ist Maike umgekippt. Schlaganfall.
Mein Leben hätte vorbei sein können an diesem Tag mit dem Schlaganfall. Es hätte alles ganz böse enden können. Und das Leben hat mir im Prinzip eine zweite Chance geschenkt. Und die will ich einfach nutzen. Und für mich heißt Leben mehr Freizeit haben, weniger arbeiten, mehr Sachen machen, die einem Spaß machen.
Maike macht jetzt alles, was früher zu kurz gekommen ist.
Zum einen mache ich einen Spanischkurs an der Volkshochschule. Ich habe angefangen, Instrument zu spielen, Keyboard. Das bringe ich mir selber bei. Und ansonsten gehe ich gern einfach raus, gehe laufen, Fahrrad fahren, schwimmen.
Sie macht jetzt all das, was man als Kind noch ins Poesiealbum unter Hobbys geschrieben hat. Dinge, die man im Berufsleben nur noch schwer in sein Leben gepackt bekommt. Trotzdem war die Entscheidung nicht leicht. Der Teilzeitjob bedeutet weniger Stress, aber auch weniger Geld. Und die Karriere? Auf die verzichtet sie. Ärzte und Psychologen haben ihr mit der Entscheidung geholfen. Manchmal kommt sie aber ins Grübeln. Was wäre wohl aus ihr geworden ohne den Schlaganfall?
Hätte, wäre, wenn. Es ist eh vorbei und es ist jetzt so. Und wie es läuft, so muss man es nehmen und das Beste draus machen. Und das habe ich jetzt für mich gemacht mit dieser Halbzeitstelle.
Maike hat endlich wieder genug Energie, um nicht nur zu arbeiten, sondern auch um zu leben. Das ist im Moment für sie das Wichtigste. Vielleicht stockt sie irgendwann etwas auf, aber eins weiß sie sicher. Vollzeit arbeiten will sie nicht mehr.
Puls.
Theresa, hat Maike denn jetzt immer noch Angst?
Leider schon, ja. Es ist ein bisschen besser geworden, aber es ist die Angst noch nicht komplett los.
Also ich glaube auch, dass ich mein Leben lang diese Angst nicht mehr loswerde, weil die ist einfach so tief eingebrannt. Und die Ärzte sagen mir ja auch, ich muss zumindest mit der Möglichkeit leben, dass es wieder passieren kann. Das ist natürlich erstmal eine Sache, mit der man umgehen muss.
Maike packt sich jetzt immerhin nicht mehr so arg in Watte wie früher. Neulich, da war sie zum Beispiel endlich mal wieder auf einem Konzert, obwohl sie wusste, das ist gar nicht so ungefährlich, weil da ja so viele Leute sind.
Aber was wäre dann da jetzt das Problem?
Naja, für die Maike wäre es zum Beispiel gefährlich, wenn sie so einen richtigen Schlag irgendwie oder so einen Klaps oder so auf den Hals bekommt. Genau da auf die Halsschlagader, weil da ist ja ihr Schlaganfall damals hergekommen.
Ah, okay, ja gut. Das kann natürlich auf einem Konzert passieren, also dass man mal was abkriegt, so einen Schlag, wenn sich da halt einfach jemand plötzlich umdreht zum Beispiel.
Genau, solche Situationen eben.
Gut, das heißt, dass Maike ständig in so einer Art Unsicherheitsblase festhängt. Was macht sie denn gegen ihre Angst?
Ja, gute Frage. Sie muss jetzt irgendwie schauen, dass sie die kontrolliert.
Die darf mal da sein und das ist auch völlig okay und ich darf mir auch mal Sorgen machen, aber sie darf einfach nicht mein Leben beherrschen.
Also irgendwie klarkommen mit der Angst. Das klingt dann auch schon wieder ein bisschen wie bei Flo und bei Caroline. Die dealen ja auch mit der Angst und mit den körperlichen Auswirkungen ihrer Krankheit. Was bedeutet das jetzt für die, also wenn sie über ihre eigene Zukunft nachdenken?
Na, der Flo ist mit seinem Herzfehler ja eigentlich recht entspannt. Aber es gibt halt auch bei ihm so ein mini kleines Restrisiko. Er hat manchmal zum Beispiel Herzrhythmusstörungen. Und vor ein paar Jahren, da haben die Ärzte bei ihm auch mal so ein mini kleines Loch in seinem Herzen entdeckt, auch wenn das nicht schlimm war. Aber es ist halt doch immer wieder mal was. Und was das für Auswirkungen haben kann, das weiß man im Voraus einfach nicht.
Wenn man jetzt sagt, ich darf jetzt halt Sachen nicht mehr machen, wie ich darf zum Beispiel gar nicht mehr Tennis spielen oder allgemein keinen Sport mehr machen, das glaube ich war schon schlimm für mich. Ich hoffe einfach, dass der Fall nicht eintreffen wird.
Das sagt Flo mit dem Herzfehler. Und bei Caroline ist es so, sie weiß mit ihrer MS einfach nie, wann der nächste Schub kommt.
Ich habe mir jetzt mittlerweile eigentlich schon angewöhnt, dass ich mir nicht mehr großartig irgendwelche Pläne mache.
weil ich einfach weiß, dass wenn das dann einfach nicht hinhaut, dann bin ich umso enttäuschter, umso genervter. Also klar, wenn ich jetzt einen Urlaub buche, dann mache ich mir den Plan, muss ich mir ja irgendwann machen, das ist ja logisch. Aber dass ich jetzt irgendwie zum Beispiel sage, okay, in der nächsten Woche die 5 Prüfungen in der Uni, die schaffst du locker, brauche ich gar nicht machen, weil die schaffe ich mit Sicherheit nicht locker, das geht einfach nicht. Und wenn dann halt irgendwas ist, dann muss ich es eh wieder über den Haufen werfen.
Caroline lebt also eher von Tag zu Tag. Sie flieht jetzt nicht ins Meer wie im Film, was wir ganz am Anfang von der Sendung gehört haben. Nee, sie lebt jetzt einfach ihr Leben erstmal.
Ist ja auch normal, wenn man so jung schon mit einer Krankheit zu kämpfen hat, dann geht man einfach mit einer anderen Einstellung an die Zukunft dran. Die definieren sich nicht darüber, wer bin ich mal in 10 Jahren, sondern darüber, wer bin ich jetzt?
Ja, und da kommen wir jetzt an einen Punkt, an dem können wir auch als Gesunde vielleicht was bei den Dreien uns abschauen. Gleich hören wir, was die drei selbst aus ihrer Zeit mit der Krankheit gelernt haben. Und ich verrate schon mal so viel. Jetzt geht's gleich richtig an den Sinn des Lebens. Wir haben Caroline kennengelernt, Flo und auch Maike. Und ihre Geschichten und ihre Krankheiten, die sind komplett unterschiedlich. Aber trotzdem gibt's Gemeinsamkeiten.
Ja, alle drei haben lernen müssen, bei manchen Sachen nicht so streng mit sich zu sein und auch an sich selbst nicht so hohe Erwartungen für die Zukunft zu stellen.
Ja, und trotzdem sind sie nicht den ganzen Tag traurig. Klar, gab und gibt's immer mal wieder dunkle Momente. Aber trotzdem geht's bei allen ja weiter.
Und Maike zum Beispiel lebt nach ihrem Schlaganfall jetzt so.
Warum soll man immer nur warten und immer alles nur auf eine Zukunft verschieben, die dann vielleicht gar nicht kommt? Und genauso war es dann auch mit einer großen Reise, die wir im letzten Jahr gemacht haben. Da haben wir uns den riesigen Wunsch erfüllt, mal auf die Galapagos-Inseln zu fliegen. Und das haben wir einfach gemacht. Wir haben ein paar Ersparnisse zusammengekratzt und sind geflogen, weil wir gesagt haben, naja, wenn man jetzt sagt, das machen wir mal in der Rente, was kann bis dahin alles noch passieren?
Und wenn Maike von wir spricht, dann meint sie sich und ihren Mann. Ihr damaliger Freund, also der sie danach dem Schlaganfall in der Dusche gefunden hat damals, der hat ihr nach dem Schlaganfall nämlich einen Antrag gemacht.
Alright, also warum warten mit den wirklich wichtigen Dingen, wenn man sie auch einfach jetzt haben kann und jetzt erleben kann? Und es stimmt ja auch, also diese ewige Aufschieberei, die macht es ja auch fast nie besser. Caroline, die hat ja gerade schon gesagt, dass das mit den Plänen bei ihr jetzt nicht mehr so ist wie früher. Was ist denn für sie jetzt wirklich wichtig?
Caroline konzentriert sich jetzt viel mehr aufs Private, also auf ihre Familie und ihre Freunde. Und sie sagt, erst wenn es einem richtig schlecht geht, weiß man eigentlich, was man überhaupt hat.
Wenn ich heute irgendwie merke, okay, mein Konto schaut scheiße aus, mei, stört's mich auch nicht, dann schaut's halt scheiße aus. Aber dafür hatte ich diesen Monat meinen Spaß, weil ich mir, keine Ahnung, 5 Paar neue Schuhe gekauft habe. Und die machen mir so viel Freude, weil die so super sind und so toll ausschauen. Ich denke jetzt eher so. Und früher hätte ich vielleicht gesagt, okay, verdammt, hättest nicht wieder ersparen können. Und schau dir doch das Konto an und was weiß ich was. Oder wenn es mal wieder 5 Tage regnet, mei, dann regnet es halt 5 Tage. Ich kann es nicht ändern, dass es regnet. Umso mehr freue ich mich dann halt wieder, wenn es besseres Wetter ist und ich sogar einen Tag frei habe und mir denke, jawohl, heute ein Tag frei. Ich lege mich in die Sonne und genieße alles.
So sollte man eigentlich jeden Morgen aufwachen mit solchen Gedanken. Ich bewundere die auch. Caroline. Ich kann mir bei ihr jetzt auch schon eher vorstellen, dass sie vielleicht doch spontan einfach jetzt mal ans Meer abhaut. Aber klar, irgendwie regen wir uns alle immer wieder über so Kleinigkeiten auf. Also ich würde sagen, das sollte man einfach abschalten. Und der Flo mit dem Herzfehler, was können wir von ihm lernen?
Na, der Flo fragt sich ja manchmal schon, wäre er vielleicht ohne seinen Herzfehler ein ganz anderer Mensch oder irgendwie sowas. Und andere, die sagen ihm oft, dass er so ganz besonders fürsorglich ist. Er ist halt echt so ein lieber Kerl. Der ist auch total sozial engagiert bei der Feuerwehr, beim Roten Kreuz und so weiter. Und er denkt manchmal, vielleicht hat er durch die Krankheit bei solchen Sachen weniger Hemmungen.
Ich weiß nicht, wenn ich halt jetzt an Menschen im Rollstuhl sehe oder so, dann ist es für mich aber genauso ein Mensch. Und ich komme mit dem auch genauso gut unterhalten oder so, als wie wenn das halt. Und da weiß ich viele Leute, die halt dann so Hemmungen haben. So, muss ich ein bisschen aufpassen oder so, keine Ahnung, dass ich nichts falsch sage oder sowas. Und das habe ich halt eigentlich gar nicht.
Und das ist auch das, was ich selbst jetzt am meisten mitnehme aus den Gesprächen mit Caroline, mit Flo und mit Maike. Früher, da habe ich manchmal gedacht, wenn Leute eine Krankheit haben, dann leben die ganz anders. Da muss ich aufpassen, was ich zu denen sag, weil mein Leben für die ja total banal klingen muss. Aber das ist überhaupt nicht so. Die Caroline, die Maike und der Flo, die haben zwar Sorgen, aber das ist nicht alles in ihrem Leben. Und manchmal, da haben wir uns einfach unterhalten und über irgendeinen Quatsch einfach auch gelacht. Und da habe ich zwischendurch dann fast vergessen, dass ich ja eigentlich da war, um mit ihnen über ihre Krankheit zu sprechen.
Das war das Puls-Spezial mit Risiken und Nebenwirkungen, wie man als junger Mensch mit einer Krankheit lebt. Reporterin Theresa Autaler.
Moderator Uli Knapp.
Redaktionell betreut haben dieses Puls-Spezial Theresa Fries und Christina Metallinos.
Die Grafik kommt von Maximilian Fesel.
Und produziert haben Christoph Brandner, Simon Glaser, Corbinian Guggenmoos, Johanna Gutzig, Jacqueline Hofer, Robert Schwering und Christoph Tampe. Macht's es gut.
Und bleibt vor allem gesund.
Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann gefällt euch vielleicht auch die Frage.
Ein Reporter, 2 Wochen Recherche,
eine Frage.
Wie wird man radikal? Brüssel, Nizza, Normandie, aber auch in Bayern.
Nach dem Angriff auf den Regionalzug bei Würzburg ermittelt jetzt die Bundesanwaltschaft.
Nach dem Selbstmordanschlag gestern Abend im bayerischen Ansbach gehen die Behörden von einem islamistischen Hintergrund aus.
Der Terror ist bei uns angekommen. Immer öfter schlägt Hass in Gewalt um. Von Islamisten, aber auch von Neonazis.
Wenn es sich jetzt bewahrheitet, dass der Amokläufer in München Breivik zum Vorbild hatte, sieht man, dass das auch ein rechtsextremistisch motivierter Amoklauf dann war.
Die Frage sucht Antworten darauf, warum viele gerade immer extremer werden.
Wenn wir die Statistik der Ausreiser von Europa zu den IS anschauen, dann merken wir, dass nicht nur die Perspektivlosen in den Dschihad gezogen sind, sondern sind darunter auch Menschen, die hier studiert haben. Das heißt, es gibt andere Faktoren.
Wie wird man radikal?
Puls. Die Frage und alle anderen Puls-Podcasts findet ihr auf deinpuls.de und überall, wo es Podcasts gibt. Puls.